Wie sieht es eigentlich wirklich im Alltag aus, wenn man durch einen körperorientierten Heilungsprozess geht? In dieser Podcast-Folge möchte ich euch erzählen von persönlichen Fallbeispielen von Leuten, die tatsächlich sich auf diesen Weg gemacht haben und gesagt haben, ich möchte nicht, dass die negativen Erfahrungen meiner Vergangenheit meine Zukunft total bestimmen, sondern ich möchte heilen und ich möchte mich über die Vergangenheit hinaus entwickeln. Und wie das aussieht, was man dafür braucht und ja, wie dieser Weg auch aus Höhen und Tiefen besteht, das möchte ich heute mit euch teilen. Ja, ihr Lieben, dann erstmal herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Leuchtfeuer-Podcast. Falls du ganz neu hier bist, mein Name ist Lea Hamann und ich beschäftige mich mit körperorientierter Traumaheilung und begleite Menschen dabei, diesen inneren Traumaberg zu schmelzen, damit sie unbeschwert ihren Weg gehen können. Und in meinen Podcasts, da lade ich euch immer ein, ein bisschen tiefer einzutauchen in diese Themen. Nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern wirklich in die Tiefe zu gucken. Und das wollen wir heute auch machen. Und ein Grund, warum ich heute über diese tatsächlichen Praxisbeispiele reden möchte, ist, dass heute am 4. Juni, wenn du den Podcast direkt heute, wo er rauskommt, anhörst, heute beginnt die Anmeldung für die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung. Ich sage am Ende noch mal ein bisschen was darüber, aber das habe ich jetzt mal als Anlass genommen, euch ein bisschen einzuladen, hinter die Kulissen zu schauen und zu erfahren, wie sieht das denn aus, wenn Menschen anfangen, ihr Trauma zu heilen, wenn Menschen anfangen, alte, tief sitzende Prägungen von sich abzustreifen, beziehungsweise ganz neue Prägungen zu entwickeln, die sie in der frühen Kindheit gar nicht entwickeln konnten. So, und was ich als erstes vorne rausschicken möchte und was viele von euch vielleicht auch schon wissen, ist, dass wenn es um diese körperorientierte Heilungsarbeit geht, wir eine Sache brauchen. Die brauchen wir unbedingt. Ohne die geht es auch gar nicht. Und das ist die Geduld. Und ich bin nicht immer ein tolles Beispiel dafür, aber ich muss mich auch immer wieder selbst daran erinnern. Mensch, Lea, Geduld, 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 Geduld. Zum einen, weil unser Körper die dichteste und somit auch langsamste Ebene von uns Menschen ist. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass die seelische Ebene oder energetische Ebene, die ist wahnsinnig schnell. Ja, ist wie so Lichtgeschwind oder Überlichtgeschwindigkeit und Sachen sind sofort da oder bewegen sich sofort oder man kann Zusammenhänge sofort auch verändern. Und dann gibt es die emotionale Ebene, die ist schon etwas träger, weil sie viel mehr mit dem physischen Körper auch schon zu tun hat, aber sie ist immer noch feinstofflich und die Emotionen, die haben vielleicht wie so eine Wassergeschwindigkeit, ne? Die fließen durch, sagt man ja auch oft, Gefühle fließen durch. Und dann gibt es nochmal ein Stockwerk tiefer, das ist dann tatsächlich die körperliche Ebene und die hat eine Körpergeschwindigkeit. Und ja, wenn es auf der Seelenebene die Lichtgeschwindigkeit ist, die Gefühle haben die Wasser, vielleicht Wassergefließgeschwindigkeit. Was hat denn der Körper? Ich würde sagen, der Körper hat dann so die Geschwindigkeit von einer kleinen Schnecke, die im Gras entlang kriecht und so richtig schön langsam einfach ist. Und für mich war das eine der größten Dinge, die ich lernen musste, als ich angefangen habe, in meine Heilarbeit, meine Entwicklungsarbeit, den Körper mit einzubeziehen, dass ich gemerkt habe, Mensch, der Körper ist so langsam, der ist so in seiner ganz eigenen Zeit, der ist bei den Steinen, bei den Pflanzen, bei der Natur, bei diesen ganz langsamen, erdigen Rhythmen von Tag und Nacht und den Jahreszeiten. Und der Körper ist eingewoben in diese Langsamkeit. Und wenn man sich mal auf die Körpergeschwindigkeit eingestellt hat, dann merkt man, Mensch, nee, der Körper ist auch ganz schnell auf seine Weise, innerhalb seiner Geschwindigkeit kann er auch ganz schnell sein. Aber für mich war das schon erstmal so ein Schritt, ups, okay, der Körper fordert mich jetzt heraus, langsam zu machen. Das Zweite, was wir brauchen, ist das Verständnis, dass unser Körper ein eigenes Wesen ist oder auch ein eigenes Gespür hat für Ja und Nein. Dass es Dinge gibt, wenn wir die mit unserem Körper machen würden, da wird der Körper Nein sagen. Nein, stopp, ich will nicht, so nicht, das nicht. Und es gibt Dinge, wenn wir die dem Körper anbieten, da sagt er ja, oh ja, Spaziergang, schwimmen gehen, in der Sonne sein oder ausruhen, hinlegen, Pause machen, da sagt der Körper ja dazu. Und wir leben ja in einer sehr maschinellen Welt, wo viele Menschen mehr Maschinen verstehen als lebendige Körper. Und du fragst deinen Computer wahrscheinlich nicht, ob es okay ist, ihn jetzt anzuschalten. Und du fragst deinen Computer wahrscheinlich auch nicht, ob es jetzt okay ist, dass er das E-Mail-Programm für dich öffnet oder so. Sondern du gehst davon aus, dass die Maschine dafür da ist, alles zu machen, was du ihr sagst. Du drückst den Knopf und sie reagiert. Du gibst was ein und dann passiert genau das, hoffentlich, was du möchtest, dass da passiert. Und dieses Maschinenverhalten übertragen wir oft leider direkt auf unseren Körper und denken dann, ich kann einfach an meinen Körper rangehen und bestimmen, was da jetzt gemacht wird, ohne den Körper mit einzubeziehen. Ich überrolle den einfach und sage, so, heute arbeiten wir am rechten Knie. Oder jetzt machst du mal dies und das und jetzt öffnen wir mal diese körperliche Schublade. Und wenn wir das so machen, dann machen wir keine Körperarbeit, weil wir beziehen den Körper ja gar nicht ein. Wir machen Kopfarbeit oder Zwangsarbeit oder ja, unausgewogene Arbeit, aber der Körper ist daran nicht beteiligt. Der Körper ist erst beteiligt, wenn wir uns im Moment zurücklehnen und anfangen, die Präsenz von unserem Körper wahrzunehmen und reinzuspüren. Sagt mein Körper gerade ja? Ist der überhaupt offen dafür? Ist er überhaupt offen, da jetzt was wahrzunehmen? Ist er offen dafür, dass dieses Thema jetzt auf den Tisch kommt? Oder sagt der Körper nein? Oder sagt der Körper stopp, stopp, langsam, ich brauche mehr Zeit? Erst wenn wir anfangen, diese Signale des Körpers zu hören und auf sie einzugehen, erst dann können wir eigentlich wirklich von Körperarbeit sprechen, weil wir dann mit dem Körper zusammenarbeiten als Team. Wir arbeiten mit ihm und wir beziehen seine Sinne, seine Wahrnehmung, seine Kapazität mit ein. Und der Körper ist kein Computer, keine Maschine, er ist ein lebendiges Wesen. Er hat Phasen, da ist er ganz offen und Phasen, da ist er überfordert und eher verschlossen. Er hat Phasen, da ist er neugierig und sagt, hey, ja, ich bin bereit. Und Phasen, wo er sagt, bleib mir bloß weg, ich will heute gar nichts mehr Neues ausprobieren. Und ja, ich finde es super schön, den Körper mit in unser Leben oder auch jede Art von Heilarbeit mit einzubeziehen. Denn dadurch erst wird das, was wir machen, vollständig. Wenn wir den Körper ausklammern, wir machen zum Beispiel nur Energiearbeit oder nur arbeiten nur mit Gefühlen oder nur auf der mentalen, gedanklichen Ebene, dann lassen wir einen großen Teil von uns selbst außen vor Und was dann eben im Körper alles drinsteckt, das können wir dann nicht verändern und das kann nicht mitheilen. Und ich bin dafür, dass wir lernen, eben ganzheitlich zu werden. Und das heißt, dass wir den Körper mit einbeziehen. Und ich glaube, unserer Welt heute würde es so gut tun, den Körper in alles mit einzubeziehen. Weil überall da, wo wir den größten Stress erleben, da wird oft einfach der Körper nicht mit einbezogen. Ob das in unserer Arbeitswelt ist, ob das in der Schule ist, ob das in unseren Krankenhäusern und unserem ganzen Gesundheitssystem ist. Irrsinnigerweise wird der Körper nirgendwo wirklich als lebendiges Wesen mit wahrgenommen und einbezogen, sondern höchstens als Gegenstand, als Sache, die entweder funktioniert oder nicht funktioniert, oder als Ärgernis, was man beiseite kicken muss, oder als etwas, was man eben trainiert und gesund ernährt und was ja alles auch super in Ordnung ist. Aber auch das kann man so von außen machen, ohne in wirklicher Beziehung zu sein mit dem Körper selbst. So, und in meiner Arbeit, in dem Morgenlicht-Coaching, was ich vermittle, was ich in der Oase, in meiner Coaching-Community und auch in meiner Morgenlicht-Coaching-Ausbildung vermittle, da gehen wir das Ganze natürlich körperorientiert an. Das heißt, wir lernen erstmal, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir unserem Körper uns annähern können. Also wir beginnen gar nicht mit den Themen, mit denen wir arbeiten wollen, sondern wir beginnen eigentlich mit der Frage, wie schaffe ich die Voraussetzung dafür, dass ich meinen Körper ein klein bisschen spüren und wahrnehmen kann? Und dann als nächsten Schritt, wie kann ich mit meinem Körper in Berührung kommen, in Kontakt kommen? Und dann erst, okay, was kommt denn jetzt gerade aus meinem Körper zum Vorschein? Was kommt hervor an Themen, an Gefühlen, an Körperreaktionen, an Impulsen, die anfangen wollen, sich zu lösen? Und meine Erfahrung ist nämlich, dass der Körper ein Wörtchen mitzureden hat, wenn es darum geht, was ist jetzt reif, sich zu lösen. Der Körper ist nicht wie ein Schrank, den man jetzt aufreißt und dann kann man alles auf einmal rausnehmen, sondern der Körper ist mehr wie eine lebendige Landschaft. Und da ist einfach manche Dinge, die sind reif, manche Themen, manche Bereiche, die liegen sozusagen oben auf. Oder wenn man den Körper mit dem Schrank vergleicht, was ich sage, der Körperschrank, wo unser Trauma drin gespeichert ist, selbst wenn du einen vollgestopften Schrank aufmachst, siehst du ja auch, manche Dinge liegen oben drauf. Und das ist was ganz anderes, ob du das Oberste vom Stapel rausnimmst oder ob du ganz unten vom Boden des Schranks irgendwas rausziehst und dann fällt der ganze Stapel um. Ja, und oft passieren blöde Sachen, die sich leicht vermeiden ließen, wenn Menschen einfach irgendwas aus sich selbst herausziehen und denken, ich kann mit meinem Kopf jetzt bestimmen, welches Thema ich bearbeiten möchte. Ich reiße es einfach raus aus mir und denke gar nicht drüber nach, dass vielleicht 5 andere Themen da oben drauf liegen und den Weg versperren. Und wenn ich das eine Thema rausgerupft habe, dann habe ich die 5 anderen auch noch an der Backe. Es ist so hilfreich, mit dem Körper zusammenzuarbeiten, weil der zeigt uns immer, hier, das liegt ganz oben auf, nimm erstmal das. So, meine Erfahrung ist jetzt als Coach in der Arbeit, als Coach mit einzelnen Leuten, dass es immer eine gewisse Phase gibt, wo man sozusagen als Klient erstmal diese ganze Welt kennenlernen muss, erstmal lernen muss, Mensch, ich gehe jetzt hier nicht in Lichtgeschwindigkeit und zack, zack, ich weiß ja, was mein Thema ist. So auf die Masche, wie ich es gewohnt bin, gehe ich da jetzt an alles ran, sondern ich werde sozusagen erstmal eingeladen, anzukommen, zu landen und auf die Körpergeschwindigkeit zu kommen und dann auch reinzulauschen, was reif ist. Allein das ist manchmal eine Herausforderung für uns, dass wir sagen, wow, was, mein Körper entscheidet mit und Sachen werden reif und ich kann da einfach hinlauschen, dann kommt was, boah, Und so ist es dann, das lernen wir da erstmal. An was ich bei, ich möchte ein paar Praxisbeispiele einfach erzählen. Ich habe alle persönlichen Details weggelassen, aber ich möchte euch einfach so ein bisschen ein paar Beispiele geben, was einfach passieren kann, wenn man sich auf diesen Entwicklungsweg begibt. Bei einer Klientin, mit der ich vor langer Zeit gearbeitet habe, die kam und hat mir beschrieben, dass sie immer wieder in so ganz depressive Zustände reingerutscht ist, wo sie wenig Energie hatte, wenig Lebendigkeit, keinen Zugang mehr zu ihrer Freude, zu ihrer Aktivität. Sie konnte sich aber auch nicht jetzt ausruhen oder wohlfühlen, weil sie sich zur gleichen Zeit innerlich total wie unter Strom gefühlt hat. Also dieses blöde Zusammenspiel von vollkommener Bewegungslosigkeit, Erschöpfung, tiefem inneren Schmerz und dann aber auch noch so ein Gefühl, ich bin aber gleichzeitig total angetrieben. Also vom Bild her, wie wenn man im Auto sitzt und man drückt gleichzeitig auf Gas und auf die Bremse und nichts funktioniert wirklich. Das Auto wirkt dann nur so vor sich hin. Und sie kam und hatte schon sehr viele Sachen gemacht, sehr viel Therapie und sehr viele andere Erfahrungen auch gemacht und ärztliche Betreuung und alle möglichen Dinge schon abgeklappert, die auch sie weitergebracht haben natürlich auf ihrem Weg und ihr auch mehr Verständnis zum Teil geschenkt haben. Und was sie bei mir jetzt geübt hat ein paar Jahre lang, war dann zu lernen, eine neue Beziehung zur Ruhe zu entwickeln. Das war die ersten Jahre lang, war das unser einziges Thema, weil sie gemerkt hat, ich kann beides nicht. Weder Ruhe noch Aktivität fühlt sich für mich in irgendeiner Weise gut an. Und ihr Körper hat dann deutlich gezeigt, ich brauche erstmal einen Zugang zur Ruhe. Ich brauche erstmal diese Beziehung zur Ruhe. Das muss jetzt erstmal meine Basis sein. Und wir sind dann an verschiedene Stellen in ihrer Entwicklungsgeschichte gekommen. An die Jugendliche, die zu Hause alleine war oft und gar keine Geschwister hatte und keine anderen Kinder und ganz alleine dann immer war und eben sich ja auch nicht ausruhen konnte, weil sie sich unsicher gefühlt hat in diesem Elternhaus und dann weiter zurück in die Kindheit, wo sie noch jünger war, wo sie gespürt hat, boah, meine Eltern, die sind total aufgekratzt und die sind immer auf Achse, die sind immer nur am Arbeiten, die sind immer nur am Malochen. Ich kann mich gar nicht ausruhen, weil ich habe niemanden um mich herum, der mir zeigt, wie Ausruhen geht. Und selbst bis zurück in die vorgeburtliche Phase im Mutterleib, wo sie dann gespürt hat, boah, hier sind nur Stresshormone. Der ganze Mutterleib ist durchflutet von Stress, Cortisol, Adrenalin. Ich schwimme darin als kleiner Embryo. Und wir sind dann immer hingegangen zu jeder Entwicklungsstufe, haben den Embryo gehalten, den Embryo eingeladen, zum allerersten Mal in ja, eine andere hormonelle Umgebung zu kommen, in ein anderes ruhiges, geborgenes Umfeld zu kommen, sozusagen eine Seelenmama zu erleben, die sich gerne ausruht und für die Ruhe etwas Verbundenes, etwas Lebendiges, etwas Warmes ist. Und ich staune doch immer jedes Mal, wie toll das ist, dass wir diese frühkindlichen Anteile erreichen können und dass wir denen helfen können und dass das im Erwachsenen eine riesige, ja, das macht einen riesigen Unterschied. Ja, und ich habe dann über Jahre hinweg einfach bei ihr bemerkt, wie auf einmal wie so ein Fundament in ihr entstanden ist, eine Beziehung zur Ruhe, ein Nervensystem, Weg in die Ruhe. Sie hat ihren Vagusnerv entdeckt und gemerkt, oh ja, es gibt auch Tiere, die sich ausruhen und es gibt einen ganzen Teil der Erde, der sich ausruht. Und sie hat da so ihren Zugang zur Ruhe entdeckt. Und dann früher war für sie Ruhe, oh, da bin ich alleine, das ist ein schwarzes Loch, ich bin nur ruhig, wenn ich krank bin oder wenn ich ausgebrannt bin, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und dann nur mit Fernseher oder mit vollkommener Ablenkung, weil es mir solche Angst macht. Und auf einmal hat sie dann staunend bemerkt, boah, ich kann mich für kurze Momente wirklich ausruhen und ich habe meine Sachen, die ich gern mag. Ich mache mir dann meine Wärmflaschen und wärme meine Nieren oder ich mache mir dann einmal am Tag ein Fußbad und diese Dinge sind dann so ganz heimlich, still und leise in ihr Leben gekommen. Und ihr Interesse war einfach Ruhe genießen, Ruhe fühlen, im Alltag rhythmisch bemerken, wann verlangt mein Körper nach Ruhe und wann nicht und wie viel und welche Art und verschiedene Arten von Ruhe kennenlernen. Ruhe heißt nicht immer, ich lege mich jetzt hin und mache die Augen zu. Ruhe kann auch sein, ich gehe spazieren. Ruhe kann sein, ich mache ein bisschen Musik oder mache weiche Bewegungen. Und es war so schön, einfach zu merken, wie in die Landschaft ihres Lebens die Ruhe wie reinkam, sich reingewoben hat. Und dann, als sie gedacht hat, wow, ich bin so begeistert von Ruhe und yeah, Ruhe, ich bin ein Ruhe-Fan, ist auf einmal ihre Aktivität erwacht. Und sie war dann zuerst so ganz, oh nein, Lea, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gelernt, mit der Ruhe zu sein. Was ist das denn jetzt? Und dann ist es so wie rausgesprudelt aus ihr. Boah, da ist auch ein Kind, was sich bewegen will, was Bewegungsdrang hat, was leben will. Und was mache ich jetzt damit? Und dann haben wir eben diese Seite des Lebens gemeinsam erkundet und sind auch da eben zurückgereist in die Kindheit, haben Situationen gefunden in der Schule, wo es hieß, sitz doch endlich mal still und hampel nicht immer rum und beweg dich nicht immer so viel. Oder ja, Momente, wo sie gesagt hat, ich wäre so gern rausgegangen, aber wir waren mitten in der Stadt und ich durfte nicht alleine raus und es war niemand da, der mit mir rausgegangen wäre. Und da war ich immer eingesperrt und mein Körper hat nie die Möglichkeit gehabt, sein Bewegungspotenzial auch auf eine sichere Weise entdecken zu können. Und für mich, ich fand das so einfach dann wieder so schön mit der Bewegung, ist natürlich auch Wut gekommen und wow, und ich wurde immer eingesperrt und dann waren wir in ein paar Sitzungen wirklich mit sehr viel Wut, Berge von Wut, wo sie gemerkt hat, sie muss sich erstmal freikämpfen, sie muss sich ihren Platz erstmal schaffen auch. Nur wir dann auch das Baby getroffen haben, was anfangen durfte, die ersten Bewegungen zu machen und wo sie auch gemerkt hat, oh, selbst vor der Geburt im Mutterleib, die Bewegungen im Mutterleib, die konnte sie damals nicht wirklich machen, weil so viel Stress war und sie dann mehr in so eine Art Zustand der Erstarrung gefallen ist. Und dann haben wir langsam diese Bewegungen nachgeholt und diese, oh, jetzt kann ich mich bewegen und jetzt können diese ganzen frühkindlichen Reflexe auch, diese Bewegungsimpulse können durchkommen und ich kann ganz anders in meinen Körper kommen. Und was dann ich spannend fand, dass sie dann immer wieder erzählt hat, war jetzt fahre ich lieber mit dem Fahrrad in die Arbeit oder oh, das tut mir jetzt gut, ab und zu mal spazieren zu gehen oder oh, ich leih mir den Hund von meiner Freundin aus und führe den Gassi ab und zu, weil sie gemerkt hat, da ist was in mir, das will sich bewegen. Und von diesem Zustand, mit dem sie zu mir kam, dieses Gefühl, dass sowohl Ruhe nicht möglich ist, als auch Bewegung nicht möglich ist, hat sie dann am Schluss so eine Art Beziehung gehabt zu beidem. Oh ja, es gibt ein Ruhepotenzial und oh, es gibt ein Bewegungspotenzial. Und diese beiden Dinge, die vorher so fest verbacken waren zu so einem Knoten, der unerträglich war, hat sie gemerkt, dass in ihrem Leben mehr so Wellen entstehen. Ruhe und dann wieder Lebendigkeit und dann wieder Ruhe und es geht hin und her. Und beides hat sie dann am Anfang, ja, war beides schwierig und dann wurde beides schön. Und das hat mit der Ruhe hat's etwas länger gedauert. Aber als die Basis da war, vielleicht war das dann so wie, ah, da, ich habe das schon mal erlebt, dass man mit sowas Freundschaft schließen kann. Und dann mit der Lebendigkeit, mit der Beweglichkeit ging es dann relativ schnell. Und dann hat sie gemerkt, oh wow, ja, jetzt habe ich einen Körper, der beides kann, der Ruhe kann, der Lebendigkeit kann. Das wollte ich mit euch teilen, fand ich super, super schön. Dann mit einem Klienten von mir, da ging es jetzt weniger um diesen Zustand von Ruhe und ja, Bewegtheit, sondern es ging um ein Muster, wo derjenige bemerkt hat, ich habe ganz viele tolle Ideen in mir und ganz viel Potenzial und ich habe auch wie so eine innere Welt, wo ich mit allem in Berührung sein kann und in kraftvoller Begegnung sein kann. Und sobald ich versuche, damit rauszugehen, in die Welt zu gehen, begegnet mir nur Negativität von außen. Ich fühle mich auf einmal ganz klein, ganz unsicher, als wäre ich auf einmal nur noch 3 Jahre alt. Ganz unsicher, ganz hilflos und knickt dann relativ schnell ein und alles zerfällt wieder. Also die ganzen schönen Ideen, ich bringe sie nicht wirklich auf die Erde, sondern sie kommen bis zum gewissen Punkt herein und dann scheitert es. Und dann haben wir in seiner Geschichte einfach auch wieder die jüngeren Anteile gefunden, die einfach in der Babyzeit sehr viel liebevollen Halt hatten und diese innere Welt, dieses innere Sein wundervoll entwickeln konnten. Aber dann gab es einen großen Bindungsbruch in seinem Leben und der Halt, der vorher da war, war nicht mehr da. Und es war niemand dann da, der ihn an der Hand genommen hat und gesagt hat, so, jetzt bist du ein Kleinkind oder ein kleineres Kind, jüngeres Kind oder Schulkind. Jetzt begleiten wir dich dabei, ins Leben zu gehen, in die Welt zu gehen. Und du kannst jederzeit zu uns kommen, dich bei uns anlehnen und dann wieder Schritte nach vorne machen, dich trauen, wieder zurückkehren. Das war einfach für ihn gar nicht da. Es war entweder bin ich in diesem Sein, wo das Baby drin war, oder ich bin in diesem alles ist gegen mich und alles fällt zusammen und ich bin total alleine. Und das ist für mich immer wieder so spannend, wie unsere frühe Entwicklung tatsächlich diese ganzen erwachsenen Prägungen, mit denen wir heute rumlaufen, wie das zusammenhängt, wie das da geprägt wird. Und was ich mit ihm dann geübt habe, war diese Phase, wo die Kinder anfangen zu spielen, zu schaffen, was zu machen, auch in ihre eigene Kraft zu kommen, zu begleiten. Also neben ihm zu sein, während er in diese Kraft reingeht und dann auch vielleicht selber über seine eigene Kraft erschrickt und wo auch Wut dann manchmal kam und wir haben dann sehr viel gearbeitet mit, er hat gegen mich gedrückt und meine Kraft und ich muss diese Kraft mit irgendjemandem teilen, der dann nicht zurückschlägt oder schreiend wegrennt oder mich ablehnt, sondern der bei mir ist, mir ein Gegenüber ist, während ich in meiner eigenen Kraft bin. Und was für ihn halt wichtig war, war dieser Bogen von, ich darf reingehen in meine Kraft und dann werde ich irgendwann müde, wird das Kind müde und möchte sich anlehnen und wieder zur Ruhe kommen. Und durch diese Sequenz sind wir immer wieder durchgegangen. Und dann hat er gemerkt, dass in Situationen, wo es darum ging, seine Ideen in die Welt zu bringen, auch mit anderen Menschen zu sprechen, er hat dann gesagt, ich sehe die anderen auf einmal nicht mehr als meine Feinde und ich spüre irgendwie diese Erinnerung an die Übungen, die wir gemacht haben und an dieses, oh, da ist jemand an meiner Seite und auf einmal war da wie so eine Brücke und das war vielleicht immer noch nicht der Lieblingsschritt für ihn oder das Leichteste. Aber es ging. Ja, da war auf einmal ein Weg da, wo vorher gar kein Weg da war, nur so eine Blockade. Fand ich auch super, super schön. Und ich könnte auch so viele andere Beispiele erzählen von einer anderen Klientin. Da ging es um den verlorenen Zwilling, wo so ganz tiefes Ich-will-gar-nicht-leben-Gefühl in meinem Hintergrund ihres Lebens da war und wo wir dann diese Sache bearbeitet hatten mit dem verlorenen Zwilling und da Harmonie entstanden ist. Auf einmal war dann dieses tiefe Ja zu ihrem eigenen Leben möglich. Ja, lauter so große, kleine Wunder oder Leute, die mit zum Beispiel Reizdarm oder so ganz tiefen Zuständen kommen oder Autoimmunerkrankungen, wo man merkt, oh, es ist so durcheinander in mir und die Ärzte wissen nicht so richtig und die Medikamente helfen vielleicht nicht so ganz und alle Kuren und Therapien, die ich da versuche, es greift alles nicht so. Und wenn wir dann dahinter schauen und sagen, oh, wie ging es denn deinen Verdauungsorganen in der Kindheit und wie viel Stress war denn von Anfang an da? Wie viel Stress war denn am Abendbrottisch mit deinen Eltern? Wie viel Stress war denn da? Wie angenehm war es denn? Gab es in deiner Familie Zeit zu verdauen? Und all diese Dinge, wenn man daran arbeitet und dann auf einmal merkt, oh, jetzt hat sich was beruhigt. Oh, meine Verdauung entspannt sich. Oh, oder ich kann überhaupt erstmal wieder richtig verdauen. Kommt wieder Kraft rein in meine Verdauung. Also für mich sind es einfach wie kleine Wunder. Ich weiß zwar logisch, ne, was da passiert und was die einzelnen Schritte sind, aber es ist trotzdem immer wieder ein Wunder und Quantensprünge, die ich da erlebe. Und ja, jetzt, wenn die morgendliche Coaching-Ausbildung wieder stattfindet, wie gesagt, heute am 4. Juni um 18 Uhr ist der Start der Anmeldung. Um 17 Uhr findet auf YouTube ein Livestream nochmal statt, wo ich euch helfe, die Entscheidung zu treffen, noch mehr über den Ablauf der Ausbildung, den Inhalt der Ausbildung sage. Aber da in dieser Ausbildung lernst du auf jeden Fall auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und manche Teilnehmer kommen, weil sie das Gefühl haben, ja, diese Arbeit möchte ich machen. Viele wollen sich auch spezialisieren und sagen, ich will diese Arbeit in die Geburtsvorbereitung mitnehmen oder ich will diese Arbeit in die Arbeit mit körperlich Behinderten oder Kindern in den Kindergarten mitnehmen. Und viele Leute kommen auch, um die Arbeit in ihre bestehende Tätigkeit mit zu integrieren. Ich will dieses Wissen über den Körper, die frühkindliche Ebene, mitnehmen in meine Yogakurse oder mitnehmen in meine Massagearbeit oder Körperarbeit oder Kraniosakral oder was auch immer ist, was du Schönes anbietest. Oder ich will diesen Hintergrund mit in die Gesprächstherapie mitnehmen oder in die Betreuungsarbeit von Menschen oder in deine Familie mit deinen Kindern oder vielleicht betreust du Pflegekinder und du sagst, boah, die bringen so viel Trauma mit und es wäre so toll, wenn ich da Bescheid wüsste und die anders unterstützen könnte. Und da möchte das morgendliche Coaching dir die Werkzeuge dafür geben. Einerseits die innere Haltung, das Wissen über die körperorientierte Arbeit und dann die einzelnen Werkzeuge. Ja, und ich finde das eine ganz besondere Ausbildung, ist immer wieder erstaunlich für mich, jede Gruppe ist so besonders, so einzigartig und vielleicht hast du ja das Gefühl, dieses Jahr ist es dran, falls ja, dann denk dran, heute beginnt die Anmeldung, letztes Jahr ging es ratzfatz, da waren die Plätze belegt. Keine Ahnung, wie es dieses Jahr sein wird, das ist für uns auch immer wieder ein Abenteuer, zu gucken, wie die Gruppe sich zusammensetzt und zusammenfügt. Aber wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dir ja einfach mal vormerken, dass heute Abend ab 18 Uhr die Anmeldung möglich ist über unsere Webseite morgenlicht-coaching.de. Wenn du da auf Ausbildung klickst, dann kommst du auf die Seite, kannst du das Anmeldeformular dann dort ausfüllen. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch erstmal fürs Dabeisein heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zeigen oder hinter die Kulissen schauen lassen, wie diese körperorientierte Arbeit abläuft und wie vollständig diese Arbeit auch ist und wie tief die geht. Ich finde einfach dieses Zusammenspiel zwischen die Seele, dann das Körperliche und dann die frühkindliche Ebene, es ist für mich einfach, ja, ich liebe diese Arbeit und finde es total wichtig und wertvoll und würde mir wünschen, dass es mehr Menschen lernen und auf ihre ganz eigene Weise mit in ihr Leben mitnehmen. Dann hab einen wunderschönen Tag und wenn du dich für die Ausbildung interessierst, dann kannst du gerne heute Abend ab 17 Uhr nochmal auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal vorbeikommen und ansonsten, ja, vielleicht sehen wir uns ja bei der Ausbildung. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, bis dann.